So, Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Vater bist, dass du unser Gott bist, derjenige, der über uns wacht, der unsere Gedanken beeinflusst, der zu uns spricht, der in unsere Herzen kommt, der uns berührt. Und wir danken dir, dass wir diese Botschaft, die du uns bringst über Bruder Paderatz, dass wir die auch hören dürfen. Wir danken dir, dass du sie in unseren Herzen wirken lässt und dass du uns aufmunterst und uns auch Kraft gibst, diese Botschaften auch anhand deiner Schrift zu prüfen. Wir loben und preisen dich in deinem Namen und sagen dir herzlichen Dank. Amen.
Ich bedanke mich noch einmal für die freundliche Einladung und ich freue mich auch über die große Resonanz, dass so viele gekommen sind. Übrigens noch mal ein besonderes Kompliment für diesen wunderschönen Blumenstrauß. Ich bin aber andererseits dankbar dafür, dass er etwas darüber geschoben wurde, denn sonst hätte es doch zu viele Lästermäuler gegeben, die dann gesagt hätten, guck mal, jetzt ist ihm schon ein Pfauenschwanz gewachsen, diesen eitlen Pfau. Also, vielleicht ein paar Worte vorneweg zu dem Thema: Mit Gewalt in den Gottesstaat steuert Amerika in den Faschismus. Mein Arbeitstitel bisher, und ich weiß natürlich auch nicht, ob der Verlag, der nachher dieses Manuskript veröffentlichen wird, ob der diesen Titel übernehmen wird. Das weiß ich natürlich nicht. Der vorherige Titel, mein Arbeitstitel war Macht, Gewalt und Religion, die Talibanisierung Amerikas. Also es war vielleicht noch etwas radikaler. Als ich den Titel eines Tages mal im Flugzeug, ich weiß nicht, ob ich das erwähnte, gegenüber einem Kreis von Interessierten, die sich um mich herum versammelt hatten, erwähnte, da wäre mir diese liebenswürdige Stewardess dieses amerikanischen Fluges um ein Haar in die Gurgel gegangen. Und einerseits wusste ich, das ist ein guter Titel, andererseits, wir wollen ja nicht alle Menschen unnötig irritieren und verärgern. Also, mit Gewalt in den Gottesstaat steuert Amerika an den Faschismus. Ich sollte ein paar Worte dazu sagen, wie ich darauf gestoßen bin, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, mich damit zu befassen und ein Manuskript zu schreiben zu dem Thema. Also, da haben drei Cs eine besondere Rolle gespielt. Das erste C ist die Christiane. Meine langjährige Partnerin, Kollegin in der Crest Management Consultants GmbH, jetzt in Zürich seit einigen Jahren, die rief mich eines Tages an in Amerika und sagte, du, ich hatte eine Diskussion mit meinem Kollegen, der sagt, dass der Einfluss der Religion auf die Politik, besonders die Politik Amerikas, immer weniger wird. Und ich habe gesagt, der wird immer mehr. Das ging eine Weile hin und her. Und schließlich hat er gesagt, okay, bring mir Belege und für jeden Beleg, für die Richtigkeit deiner These, gebe ich dir einen Orangensaft aus. Nein, das hat er nicht gesagt, einen Orangenjus, oder wie sagt man in der Schweiz. Ja, und so habe ich mich ans Internet gemacht und habe nur 2 Stunden eine Internetrecherche gemacht zu dem Thema. Und das Ergebnis war eine 40-seitige Dokumentation. Als ich mir die näher ansah, haben sich mir die wenigen Haare, die ich noch habe, zu Berge gestellt. Und ich dachte, das ist ja schlimm, was da schon im Internet verfügbar ist. Und dann habe ich mir gesagt, Ihr Kollege kann vielleicht nicht so viel Englisch. Und dann habe ich gesagt, ich schreibe das mal ein bisschen zusammen, übersetze das aufs Deutsch, ins Deutsche. Und dann wurde das also zu lang für einen Artikel und zu wenig für ein Buch. Das habe ich dann weitergegeben. Dann habe ich das auch meiner Schulkameradin beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Deutschland gegeben, die ja auch bei meinem anderen Buch, das ihr kennt, Allmächtig, Ohnmächtig und so weiter, der habe ich das zu lesen gegeben und sie rief mich dann an und sagte, du hast deinen Finger in ein Wespennest gesteckt, mach mehr draus, ich helfe dir, mach ein Buch da draus. Das war so das zweite C, denn sie heißt Christel mit Vornamen. Und dann habe ich einen wissenschaftlichen Assistenten eingestellt, der heißt Christian. Und der arbeitet an seiner Doktorarbeit im Bereich Philosophie und der hat mir, hilft mir immer noch sehr stark mit den Recherchen, Internet, Bibliotheken, alles, was es gibt zu dem Thema. Er arbeitet sehr fleißig, sehr kompetent und ich bin froh, dass ich ihn habe. Es sind also dreimal die Cs und wenn das kein christliches Buch wird, als Folge dieser drei Cs, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also ich habe da sehr qualifizierte Hilfe, aber ich bin irgendwie reingestoßen, reingezogen worden in dieses Thema. Wir wollen heute uns mit einigen Fragen beschäftigen. Also der Vortrag wird etwa eine Stunde 40 Minuten dauern, wenn ich mich beherrsche. Und wir haben danach noch Gelegenheit für einige Fragen, die wir diskutieren können. Einige der Fragen, die wir in diesem Vortrag beantworten wollen, ist, wer ist die religiöse Rechte in Amerika? Was sind ihre Ziele? Und welche haben sie schon erreicht? Es herrscht ja da so eine bestimmte sprachliche Verwirrung. Man hört von den Evangelikalen, von den Fundamentalisten, von der christlichen Rechten, von der religiösen Rechten. Wie müssen wir das verstehen? Wie müssen wir das einordnen? Um das ein bisschen klarer zu durchleuchten und zu strukturieren, müssen wir am Anfang ein paar Zahlen nennen, ein paar Definitionen geben, damit wir nachher auch verstehen, wie wir das einordnen müssen. Wo stehen wir in der Erfüllung von Offenbarung 13? Das ist natürlich der Teil, der uns als Adventisten besonders interessiert. Das Buch ist nicht für Adventisten geschrieben. Es ist einfach Zeitgeschichte, Soziologie, Zeitgeschehen. Es spielt aber schon die Religion eine besondere Rolle. Wie kommt es? Das habe ich heute Morgen auch kurz angeschnitten, dass die religiöse Rechte in der Abtreibungsfrage für den Erhalt des Lebens ist, aber für das Auslöschen von Leben in der Frage der Todesstrafe. Das ist doch ein Widerspruch. Wie verträgt sich das? Entweder Heiligkeit des Lebens immer oder gar nicht. Und dann schließlich ist das extreme Erstarken der religiösen Rechten in Amerika auf die Terroranschläge des 11. September 2001 zurückzuführen, um es vorwegzunehmen? Nein. Die amerikanische Gesellschaft. Wir müssen ein paar Bemerkungen machen über die amerikanische Gesellschaft. Denn wir haben es ja mit einer Demokratie zu tun. Und alles das, was auf der politischen Ebene geschieht, ist ja irgendwo eine Reflexion des Volkeswillens. Das ist ja nun mal so in einer Demokratie. Also kann nur das dort oben auf der politischen Ebene passieren, was irgendwo in der Gesellschaft in irgendeiner Form schon vorhanden war und sich dann nach oben hochgearbeitet hat. Die amerikanische Gesellschaft, zunächst einmal einfach eine Zahl, 300 Millionen Menschen, das ist ungefähr die Größe der amerikanischen Gesellschaft. Wir haben es in Amerika mit einem extremen religiösen Patriotismus und Nationalismus zu tun. Und in jeder Kirche und in jeder Schule hängt die Fahne, in jedem öffentlichen Gebäude. Ständig wird die Nationalhymne abgesungen. Und die Schüler in den Schulen, selbst in christlichen Schulen, selbst in adventistischen Schulen, müssen jeden Morgen einen gebetsähnlichen Fahneneid ableisten. Pledge Allegiance heißt das. Ja? Das ist eine Ausdrucksform eines religiösen Patriotismus. Man könnte jetzt viel erzählen über die Zivilreligion Amerikas. Alleine das ist ein interessantes Thema, ein Phänomen, das erst seit 1967 übrigens in der Literatur beschrieben wird und das für meine Begriffe ein Vorläufer und Wegbereiter für viele der religiösen Phänomene in Amerika von heute ist. Nationalismus Patriotismus, das liegt ganz dicht beieinander. Und ich sage das ganz bewusst auch als Deutscher. Ich bin zwar nach dem Krieg geboren, aber durch die Geschichte, durch meine elterliche Generation, weiß ich, wohin der Nationalismus führt. Wenn wir nämlich glauben, wir sind die Größten, wir sind die Herrenrasse, dann kommen wir schnell zu der Überzeugung, dass alle anderen minderwertig sind und deshalb auch nicht besonders schützenswert sind. Ja, Blut und Boden, Stichwort. Ja, wir können nach Osten gehen und das minderwertige slawische Volk, ich setze das in Anführungsstrichen, umbringen, damit das die deutsche Herrenrasse Raum hat für die Landwirtschaft und so weiter. Das ist also eine schlimme, eine boshafte Philosophie und Theologie, Philosophie und Politik. Und ich höre so manche Töne in Amerika, die mich sehr stark an den aufkommenden Nationalsozialismus in Deutschland erinnern. Ja, also das ist aber ein anderes Thema, was ich hier nicht weiter vertiefen möchte. Aber es sind faschistische Strukturen da oder zumindest faschistoide Strukturen. Amerika, die Gesellschaft in Amerika ist außerdem geprägt durch eine besondere Unwissenheit über den Rest der Welt und die Vergangenheit. Weltgeschichte und Weltgeografie ist stark unterbelichtet. So, und wenn wir diese beiden Punkte zusammenbringen, wenn ich auf der einen Seite glaube, ich bin Gottes Gabe an die Menschheit, ich gehöre zur Herrenrasse, wir sind die Besten, wir können alles, wir haben alles, wir wissen alles, und zugleich weiß ich nicht, wer sonst noch da draußen ist und woher wir kommen und was die anderen für Leistungen erbracht haben, dann neige ich schnell dazu zu glauben, dass die anderen da draußen noch auf Bäumen leben oder auf Bäumen leben, sonst hört sich ein bisschen evolutionstheoretisch an, dass die anderen auf Bäumen leben und mit einem jemanden, der auf dem Baum lebt, sprich einem Affen, setze ich mich nicht hin an den Verhandlungstisch. Dem sage ich, friss die Banane und halt die Klappe. Und das ist so ein wenig, ich überzeichne hier ein wenig, ich polemisiere ein wenig, aber ihr wisst, was ich damit meine. Die Politik Amerikas setzt in zunehmendem Maße durch eine Arroganz der Macht gekennzeichnet. Mit Freunden und mit Feinden muss ich mich nicht an einen Tisch setzen und verhandeln, denn ich bin ja so weit überlegen, ich werde dem nur sagen, was er zu tun hat, und dann soll er den Mund halten und mitmachen oder sich zur Achse des Bösen oder zur Achse der Feigen zählen lassen. Ihr wisst, worauf ich anspiele. Amerika und die Gesellschaft in Amerika ist ferner gekennzeichnet durch eine besondere Fernsehpropaganda. Das ist ein abendfüllendes Thema an sich. Das amerikanische Fernsehen heißt ja vor allem durch Werbung finanziertes Fernsehen. Durchschnittlich 100 Kanäle zur Auswahl, die Fernbedienung ständig in der Hand. Das heißt, es wird erbarmungslos weitergeschaltet, wenn nicht der emotionale Kick kommt, die Sensation, die mich veranlasst, noch ein wenig länger auf dem Kanal zu verweilen. So sind die Nachrichten aufgebaut, so sind die Informationssendungen aufgebaut, so sind die Filme aufgebaut. Es geht, und was ist der ultimative Kick? Die Tötung eines Menschen. Das amerikanische Fernsehen ist in hohem Maße durch Gewalt gekennzeichnet, durch die Tötung von Menschen. Die wird so normal. Ja, also nur mal ein kleines Beispiel. Als, vielleicht habt ihr das verfolgt in den Medien, vor anderthalb Jahren, glaube ich, war es, hat Janet Jackson in einer Live-Übertragung in der Pause der Football-Meisterschaft eine ihrer Brüste entblößt und ganz Amerika hat "Huch!" gesagt. Das heißt, Amerika war schockiert. Und wochenlang danach haben die Fernsehprediger und Moderatoren in Entrüstung moralisiert und haben über den sittenverderbenden Einfluss des Fernsehens gesprochen. Aber kein einziger hat in diesem Zusammenhang erwähnt, dass Abend für Abend gut 100 Tötungen von Menschen auf der Mattscheibe zu sehen sind. Versteht ihr, dieses Ungleichgewicht, Körperlichkeit, Sexualität. Ich sage nicht, dass das jetzt eine tolle Idee von der Janet Jackson war. Ich versuche nur hier diese, nein, ich habe nichts gegen Brüste, versteht mich nicht falsch. Also ja, also nur die Verhältnismäßigkeit der Dinge, wenn wir hier von Moral sprechen, was ist Nacktheit? Gut, vielleicht ist das nicht so toll im Fernsehen, dass, ja, okay, ist vielleicht schlechter Geschmack. Aber dass man dann nicht im selben Moment auch von der Tötung von Menschen spricht, das ist doch erstaunlich. So, und die ideale Nachrichtensendung, also ein Nachrichtenmacher sagte einmal, if it bleeds, it leads. Mit anderen Worten, die Geschichte in den Nachrichten, die mit Blut zu tun hat, ist geeignet, um die Titelgeschichte, die führende Geschichte in den Nachrichten zu sein. Das heißt, die Amerikaner interessieren sich nicht für Veränderung der Steuergesetze oder ob irgendwo in Europa irgendetwas passiert, was politisch für ganze Gesellschaftsgruppen eine Bedeutung hat.
Die typische Nachrichtensendung hat also nicht mit politischen oder sozialen Dingen zu tun, sondern da geht es idealerweise um eine Vergewaltigung mit nachfolgendem Mord, ein Ereignis, das idealerweise im eigenen Hinterhof oder bei den Nachbarn stattgefunden hat. Das ist das typische Nachrichtenformat. Das meine ich mit dieser Art von Fernsehpropaganda. Und dann gemischt mit Patriotismus, da findet eine Gleichschaltung der Gesellschaft statt. Da gibt es keine kritischen Stimmen mehr, das wäre unpatriotisch. Und das ist typisch für Amerika heute. Dann, ich kenne keine Gesellschaft, die so trendverliebt ist wie die amerikanische. Also es sind sicherlich auch positiv. Also vielleicht muss ich hier was sagen. Ich bin kein Amerika-Hasser. Ich liebe Amerika, ich liebe die Amerikaner, deshalb lebe ich dort. Aber das Amerika, was ich liebe, mit der Freiheit der Minderheit, Freiheit des Individuums, der Toleranz, genau das geht verloren. Amerika hat eine tolle Verfassung mit der Trennung von Staat und Kirche, finde ich fantastisch. Aber auch das geht verloren. Und deshalb, weil mich Amerika angeht und weil ich Amerika mag, bin ich so aufgewühlt und engagiert, wenn es um dieses Thema geht. Die Amerikaner sind Überlebensmeister. Sie sind großartig. Sie rufen nicht gleich nach dem Staat oder dem Arbeitsamt, wenn sie ihren Job verloren haben. Sie finden selbst einen Weg aus der Misere. Sie ziehen sich am eigenen Schopfe heraus. Das finde ich bewundernswert. Davon können wir uns als Europäer so manches abschneiden. Gar keine Frage. Aber diese Trendverliebt, dieses Aufspringen auf einen modischen Zug oder Trend, der da irgendwo herkommt, das hat natürlich zwei Seiten. Sie sind begeisterungsfähig auf der einen Seite, aber sie sind auch leichter verführbar auf der anderen Seite, weil sie eben nicht so kritisch sind. Hat immer zwei Seiten. Und schließlich, ja, sie sind verliebt in Macht und Gewalt. Das ist das große Thema, Macht und Gewalt. Und das ist nicht nur in der Politik, im Militär, sondern auch in der Religion ein Thema. Und darum geht es hier. Ein paar Worte zur religiösen Landschaft, zur kirchlichen Landschaft. Wir haben 22% traditionelle Protestanten, 26% Evangelikale. Ich werde gleich definieren, was Evangelikale sind. 22% Katholiken und 30% andere, was immer sich dahinter verbirgt. Die Entwicklung des amerikanischen Christentums. Ja, ein ergebnisorientierter Calvinismus. Das ist ganz interessant. Ich meine, hier in der Schweiz bin ich ja im Geburtsland von Jean Calvin oder Calvin oder Calvin oder wie wir ihn nennen wollen, der ja in Genf sein eigenes politisches Wesen geschaffen hat, das wiederum dann Freunde fand in England und in Schottland und über diesen Weg ist es dann nach Amerika importiert worden. Nur ein kleiner Aspekt. Der mitteleuropäische Protestantismus ist ja
recht stark geprägt durch ein lutherisches Denken. Ich muss gestehen, ich weiß nicht so genau, wie es hier in Bern ist, ob hier mehr der Calvin oder mehr der Luther die Überhand hat im Denken. Aber anhand der Arbeitsethik möchte ich etwas deutlich machen. Und dann werdet ihr verstehen, warum ich das an dieser Stelle erwähne. Wenn der typisch lutherisch geprägte Protestant seine Arbeit als eine Form von Gottesdienst sieht, und das ist heute sicherlich nicht mehr so ausgeprägt, weil wir eine säkulare Gesellschaft haben, aber irgendwo hat sich ein Kondensat der Werte im Hinterkopf abgesetzt, meine ich, was wir von unseren Eltern und Großeltern übernommen haben, dann ist die Ausführung einer Arbeit Gottesdienst. Das Ergebnis interessiert uns dann nicht mehr so. Zumindest so ist es typischerweise. Beim Calvinisten ist es so, dass die Ausführung der Arbeit weniger wichtig ist als das Ergebnis der Arbeit. Das ist interessant, nicht? Ich habe immer wieder Freude daran, so unsere adventistischen Trends und Wurzeln zu studieren. Und ich sehe beides, wenn ich mir unsere amerikanischen adventistischen Freunde ansehe. Wir haben sowohl auf der einen Seite die Tradition des Luthertums, also die Arbeitsethik, ja, Arbeit ist Gottesdienst, das Ergebnis überlasse ich dann anderen, meine Arbeit selbst muss gut sein. Und wir haben aber auch den kalvinistischen Einfluss über die Amerikaner, die sagen, das Ergebnis zählt. Ja, wie viel Taufen, wie viel Zehnten eingenommen. Ihr kennt das, ja? Das ist das Ergebnisorientierte im Kalvinistischen. Ja, es hat damit zu tun, dass vorherbestimmt wurde, wer gerettet wird. Nicht, dass wir das glauben, aber das ist im Kalvinismus drin, die Prädestinationslehre, die Vorherbestimmung. Ja, und der Beweis für die Erwählung in materiellen Dingen. Messbaren Leistungen. Ja, hochinteressant, könnte man auch lange drüber reden, aber hier mag das genug sein. Trennung von Staat und Kirche, das ist etwas, was wir in Europa eigentlich nicht so kannten. Hier war immer die Kirche mit dem Staat, mit der Staatsgewalt eng verbunden. In Amerika war es von Anfang an getrennt. Die Gründerväter gehörten alle Minderheiten, religiösen Minderheiten an, soweit sie kirchlich gebunden waren. Also hatten sie ein Interesse daran, dass keine Kirche die Überhand gewinnt. Und sie waren ja auch gerade weggelaufen von der übermächtigen katholischen Kirche oder auch einigen anderen protestantischen Kirchen und wollten das nie wieder erleben. Sie wollten Freiheit. Sie wollten keine religiöse Manipulation oder Unterdrückung. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Minderheiten sich entwickeln konnten. Die Freiheit einer Gesellschaft wird nicht daran gemessen, was die Mehrheit tun darf, sondern was die Minderheit tun darf. Was der Einzelne mit der abweichenden Meinung tun darf, da wird Freiheit relevant. Also, es war, glaube ich, ein Amerikaner, der mal gesagt hat, ich hasse, was du glaubst. Aber ich würde meinen rechten Arm dafür geben, dass du das glauben darfst, was du glaubst. Das ist das, was wir Europäer an den Amerikanern immer bewundert haben. Diese absolute Entschlossenheit, tolerant zu sein gegenüber den Andersdenkenden. Aber genau das, wie wir sehen werden, ist dabei zu verschwinden in Amerika. Die Entwicklung des amerikanischen Christentums weiter, Individualismus und starkes Laientum. Nicht die Mitgliedschaft in einer Kirche rettet mich, sondern die Beziehung, meine Beziehung zu Jesus Christus. Wir als Adventisten nehmen das als selbstverständlich an, aber diejenigen, die in der katholischen Kirche groß geworden sind, wissen, dass es auch anders geht. Das starke Laientum, ja, ich spreche jetzt besonders für Deutschland. Luther hat sich auf die Seite der Fürsten gestellt und so wurde dann diese protestantische Bewegung zu einer Fürstenkirche. Und von oben herab wurde bestimmt, ja, die Pastoren- und Fürstenkirche. In Amerika ist das ganz anders. Da wird die Kirche getragen von den Laien. Das finde ich toll. Das ist etwas, wovon wir als Adventisten auch profitieren. Da sind unsere Wurzeln. Die Begünstigung durch Steuergesetze und einen kleinen Regierungsapparat. Also wenn ich euch nur sage,
Wenn ich in Deutschland mit meinem Unternehmen spenden will, dann darf ich bis zu 10% meines Gewinns spenden. Bis zu 10% meines Gewinns. In Amerika, in den meisten Rechtsformen der Gesellschaften, also der unternehmerischen Gesellschaften, kann ich bis zu 50% des Umsatzes spenden. Ihr merkt, das ist ein Riesenunterschied. Ja, in Deutschland habe ich gar kein Interesse, überhaupt einen Gewinn aufzuweisen, weil der sowieso zu 2/3 durch Steuer verloren geht. Und dann darf ich von dem bisschen auch noch 10% spenden. In Amerika 50% vom Umsatz. Das heißt, es ist viel mehr Geld vorhanden, um Kirchen zu bauen, um evangelistische Programme aufzulegen, um Schulen zu bauen und Krankenhäuser, um wirklich zu spenden. Und damit wird dieser gesamte Bereich mehr auf die Ebene des Durchschnittsbürgers, des Laien heruntergebracht, während in Europa es vielmehr die Aufgabe des Staates ist. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied, den wir verstehen müssen, wenn wir an Amerika und das Christentum dort denken. 94% glauben an Gott. Das ist ein sehr großer Prozentsatz. Die kirchliche Landschaft. Es gibt 2150 Kirchen. Das sind nicht Kirchengebäude, sondern das sind Denominationen. Das sind kirchliche Organisationen. 2150. Das ist schon viel. 40-46% beanspruchen, wiedergeboren zu sein. Auch das ist eine enorm hohe Zahl. Das Konzept der Wiedergeburt ist bei uns in Europa ja kaum bekannt. Nur im Gemeinschaftschristentum kennt man das. In den Großkirchen kennt man das nicht. Wer sind die Evangelikalen? Sicherlich, die Wiedergeburt ist wohl eines der wichtigsten Merkmale der Evangelikalen, obwohl nicht alle Wiedergeborenen sind übrigens Evangelikale. Ich werde gleich nochmal darauf eingehen, warum diese Zahl 40-46% da stand. Eine Charakterisierung. Es ist immer wieder interessant zu fragen, sind wir als Adventisten Evangelikale? Was meint ihr? Wer ist der Meinung, wir sind Evangelikale? Okay, ich sehe da so knapp 8-10 Leute. Wir haben gewisse evangelikale Merkmale, dennoch würde ich vorsichtig sein und nicht unbedingt dazu zählen. Also, was sind die Merkmale? Zunächst einmal, bevor wir zur Definition kommen, ein paar andere Bemerkungen. Entschuldigung, habe mich gerade selbst links überholt. 300 Denominationen, heute 125.000 Organisationen. Das ist eine ganze Menge. 300 Denominationen oder Kirchen, 125.000 Ortsgemeinden. Diese bestehen aus 60 Baptistenkirchen und 241 Pfingst- und charismatischen Kirchen oder Gemeinden. Also ihr seht schon hier das Übergewicht der pfingstlerisch-charismatischen Kirchen. Die größte protestantische Kirche, das ist die Southern Baptist Convention mit 11 bis 16 Millionen Gliedern, je nachdem wie man zählt. Da sind sich die Baptisten selbst nicht einig. Also das ist die größte protestantische Einzelkirche. Beachtlich ist, dass die Baptisten pro Jahr 300 bis 350.000 Mitglieder verlieren. Vor allem an die Pfingstler und Charismatiker. Was ist der Unterschied zwischen Pfingstlern und Charismatikern? Die Pfingstler sind eine Gruppe von Kirchen, mehr im traditionellen Sinne, wie wir sie verstehen, 1906 gegründet, in Amerika, Westküste. Die Zungenrede als wichtigstes Merkmal und auch als bestimmendes Element für die Erlösung und für die Wiedergeburt. Die Taufe mit dem Heiligen Geist, so sagt man, ist die Zungenrede, wenn sie zum ersten Mal bei einem Pfingstler auftritt. Die Charismatiker dagegen sind eine jüngere Gruppierung. Sie sind erst in den 60er Jahren entstanden. 70er Jahre haben in den 80ern nochmal einen besonderen Schub bekommen, besonders in Kanada, Vancouver, Toronto. Sie sind heute mit 600 Millionen Anhängern die größte, also wenn man die beiden zusammenzieht. Diese beiden Gruppierungen wachsen immer mehr zusammen. Die Charismatiker haben auch die Zungenrede als wesentliches Element und andere übernatürliche Phänomene. Aber das charismatische Phänomen tritt hier und da bei einer Einzelperson in den eher traditionellen Kirchen auf. Also bei den Katholiken, bei den Lutheranern, bei den Presbyterianern, bei den Baptisten. In der Vergangenheit war es so, dass dann einer der Ältesten auf diese Person zugegangen ist und hat gesagt, also weißt du, dieses Phänomen, das passt nicht so ganz zu uns. Du würdest dich wahrscheinlich wohler fühlen, wenn du da zu dieser charismatischen Gemeinde gehen würdest. Das hat aber im Laufe der Zeit nachgelassen, weil man gemerkt hat, dieses Phänomen taucht immer mehr auf. Und wenn sie so weitermachen, dann schicken sie sie alle zu den charismatischen und pfingstlerischen Gemeinden. Aber so haben sich viele neue Gemeinden gegründet. Alleine in den letzten 10, 15 Jahren ist die Zahl der Gemeinden um etwa 15.000 gestiegen. 15.000 Ortsgemeinden. Dann ist da das Phänomen der Megakirchen. Eine Megakirche ist eine Kirche mit mindestens 2000 Besuchern und davon gibt es inzwischen 1000 Gemeinden. Man schätzt, dass es ungefähr 8 bis 12 Millionen Mitglieder in Amerika gibt, die zu den Megakirchen gehören. Ich habe den Begriff Mitglieder in Anführungsstriche gesetzt, da es sehr schwierig ist, sie zu zählen. Häufig haben sie ihre offizielle Mitgliedschaft noch in ihrer traditionellen Kirche, sind aber physisch im Gottesdienst der Megakirchen und lassen auch ihr Geld dort. Das merken die anderen traditionellen Kirchen natürlich. Ihnen fehlt das Geld, ihnen fehlen die Mitglieder. Sie müssen Personal einschränken, sie müssen Programme einschränken. Das ist zum Teil recht dramatisch. Die Megakirchen sind sicherlich nicht alle gleich anzusehen. Da gibt es durchaus auch ernstzunehmende bibelbasierte Kirchen. Aber die meisten bewegen sich so im Umfeld oder im Vorhof der charismatisch und esoterischen Bewegung. Ja, das führt jetzt zu weit, das im Einzelnen darzustellen, aber das stammt nicht von mir, das haben also Religionswissenschaftler so definiert. Jetzt noch zunächst ein paar Zahlen, Evangelikale und Fundamentalisten in Zahlen. Wir kommen jetzt gleich auf die Fundamentalisten zu sprechen. Also zunächst einmal, man schätzt, das ist eine Zahl aus der Washington Post, das ist die beste Zahl, die ich finden konnte, 98 Millionen Evangelikale. Aber da es Sympathisanten gibt und da jedes Mal, wenn eine Megakatastrophe in Amerika geschieht, wiederum Bewegungen stattfinden, ist es nicht ganz leicht, eine genaue Zahl zu nennen. Also 98 Millionen Evangelikale insgesamt, davon 33 Millionen Baptisten, 20 Millionen Pfingstler und 45 Millionen Charismatiker. Die Fundamentalisten sind innerhalb der Evangelikalen und vorwiegend, nicht ausschließlich, da gibt es durchaus ein paar Flatterränder, wenn man so will, etwa zwei Drittel oder 50 bis 70 Millionen kann man als Fundamentalisten bezeichnen. Und es gibt einige, die sagen, es sind sogar 80 Millionen. Wie gesagt, es gibt Wanderungsbewegungen und Schwankungen, also mehr hin zu den Charismatikern und zu den Pfingstlern, das sind die Wanderungsbewegungen und die Schwankungen. Also nach dem 11. September 2001 haben zum Beispiel 46% der Bevölkerung angegeben, sie seien wiedergeboren. Heute sind es etwa 42%. Also da gibt es Schwankungen je nach Tagespolitik und nach Katastrophenbarometer. Es gibt übrigens so ein Katastrophenbarometer, aber das ist auch eine andere Geschichte, ganz interessant, wo die Evangelikalen sagen, aha, wenn der Wert X auf dem Katastrophenbarometer so hoch ist, nicht, dann findet die geheime Entrückung demnächst statt. Das ist sowas Ähnliches wie die Wiederkunft Christi, nur ohne Christus. Definition des evangelikalen Glaubens. Jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhin schon sagen wollte. Wie definieren wir die Evangelikalen? Und danach kommt die Frage, wie definieren wir die Fundamentalisten? Also, Christus als Erlöser, zweifellos, das können wir mit unterschreiben. Geistliche Wiedergeburt, auch das können wir unterschreiben. Insofern sind wir auch noch evangelikal. Autorität der Bibel, auch das können wir voll unterstreichen. Missionarischer Drang, auch das unterstreichen wir hundertprozentig. So, dann wird es aber etwas anders. Theologische Verschwommenheit. Evangelikale werden wiederum nicht von mir, sondern von Religionswissenschaftlern als theologisch verschwommen dargestellt. Das heißt, die Theologie hat eine immer weniger wichtige Bedeutung. Ja, man wird immer mehr durch den Geist geführt. Und um einen Konsens unter den Kirchen zu erreichen, diese neue Ökumene, die stattfindet, ist es nur schädlich, wenn man eine zu ausgeprägte Theologie hat. Deshalb einigt man sich mehr und mehr auf eine kleinere theologische Plattform. Man merkt es sehr schön an den 1700 religiösen Rundfunk- und Fernsehanstalten in Amerika, die im Laufe der Zeit ihre theologische Plattform immer mehr verkleinert haben und keine so klare theologische Botschaft haben wie wir als Adventisten. Also wir sind meilenweit entfernt, an der Stelle Evangelikale zu sein. Wir haben ein klares Verständnis, eine klare Lehre, eine klare Auslegung der Bibel. Dann ein ausgeprägter Emotionalismus. Auch hier sind wir als Adventisten zum Glück etwas nüchterner, vielleicht manchmal zu nüchtern. Ja, für uns ist Gottesdienst mehr Schule und nicht der Ort, wo man feiert. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass eine Entscheidung für Christus, die im nüchternen Zustand getroffen wird, für alle Ewigkeit tragbar ist. Wenn ich eine Entscheidung treffe im Zustand der emotionalen Benommenheit, dann weiß ich nicht, ob die so haltbar und tragbar ist. Ja, also Emotionalismus kennzeichnet uns weniger als die Evangelikalen. Und natürlich die Sonntagsheiligung, ein vereinendes Merkmal der Evangelikalen, wo wir mit Sicherheit nicht dabei sind. Die Definition des Fundamentalismus. Was ist jetzt der Fundamentalismus im Gegensatz zu dem Evangelikalismus? Also zunächst einmal müssen wir sagen, dass es sich um eine radikale Form, also grundsätzlich, es gibt auch wie gesagt hier Flatterränder, die eine radikale Form des evangelikalen Glaubens. Man kann sagen, dass der Fundamentalismus eine Reaktion auf Darwin und die Evolutionstheorie und auf die moderne Theologie und die Ökumene ist. Ferner glauben die Fundamentalisten an eine Verbalinspiration der Bibel. Das heißt, Gott hat jedes Wort der Bibel inspiriert. Als Adventisten glauben wir an eine sogenannte Zentralinspiration. Das heißt, wir glauben, dass Gott die Schreiber der Bibel beeinflusst hat, ihnen Botschaften gegeben hat und die haben sie dann mit eigenen Worten niedergeschrieben. In ihrer Sprache, in ihrem kulturellen Kontext und so weiter. Die Fundamentalisten glauben, dass Gott jedes Wort der Bibel so diktiert hat, wie es da steht. Kurioserweise glauben sie sogar, dass Gott die Bibel in King James Englisch diktiert hat. Also es gibt viele, die der Meinung sind, das ist jetzt etwas polemisch gemeint, aber es ist nicht weit weg von der Wahrheit. Ferner glauben Sie an eine wörtliche Auslegung der Bibel, was natürlich verhängnisvoll und verhängnisvoll falsch ist, wenn es um Prophetie geht. Die Prophetie, und das hat Gott uns ja selbst gesagt in der Bibel, benutzt häufig eine Symbolsprache. Das heißt, da ist eine Bedeutung hinter den Begriffen, die verwendet werden. Und an der Stelle unterscheiden wir uns natürlich meilenweit von den Fundamentalisten. Dann ist da eine Hypermoralisierung, das heißt eine ganz, ganz strenge Sicht moralischer Fragen. Gut, an der Stelle sind wir vielleicht nicht ganz so weit entfernt als Adventisten, aber dann kommt wieder ein Punkt, wo wir weit entfernt sind. Fundamentalisten sind anti-intellektuell und bildungsfeindlich. Also das ist das Letzte, was man uns Adventisten, glaube ich, vorwerfen kann. Wir haben ein weltweites Schulsystem und wir gehen, also jedenfalls so verstehe ich meinen Glauben als Adventist, wir gehen keiner Diskussion aus dem Wege. Wir brauchen keine biblische Wahrheit hinzubiegen, damit sie irgendwo in die Wissenschaft hineinpasst, sondern wir haben eine positive Einstellung gegenüber Wissenschaft, Forschung und dem Intellektuellen insgesamt. Der Fundamentalismus ist absolut und auf Konfrontation angelegt. Ich erinnere mich noch gut an ein Gespräch vor einigen Wochen. Ich saß mit einem adventistischen Geschäftsmann in einem Restaurant und wir unterhielten uns über irgendwelche Glaubensfragen. Und auf einmal, wir wussten gar nicht, wie uns geschah, mischte sich jemand vom Nachbartisch ein, ein Baptist, und es entspann ein Dialog. Nein, eigentlich war es ein Monolog. Und ja, ich glaube, ich trug einige blaue Flecken, also zumindest verbale Flecken, symbolisch gesprochen davon. Da ist schon was dran, dieses Absolute, diese Konfrontation, dieses mit dem Knüppel über den Kopf schlagen. Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Abhängigkeit von Scofield und Dake. Schon mal von der Scofield-Bibel gehört? Das ist die bevorzugte Bibel der Baptisten und die Dake-Bibel ist die bevorzugte Bibel der Charismatiker und Pfingstler. Das sind im Grunde genommen, also im Original King James Übersetzungen mit zum Teil etwas abwegigen Auslegungen, die besonders die Lehre von der geheimen Entrückung und eine besondere Israel-Theologie stützen. Das heißt, hier wird der Leser der Bibel sehr stark geführt in die Richtung dieser Person. Und ich könnte euch über den Scofield und den Dake noch einiges erzählen. Das ist so haarsträubend, aber das würde zu weit führen. Wenn es jemanden interessiert, der möchte mich hinterher darauf ansprechen. So, jetzt haben wir über die Evangelikalen gesprochen, wir haben über die Fundamentalisten gesprochen, jetzt müssen wir noch etwas über die religiöse Rechte sagen. Die religiöse Rechte, das ist mehr als nur die evangelikalen Fundamentalisten. Das sind zunächst einmal die Fundamentalisten und das sind die größte und die tonangebende Gruppe innerhalb der religiösen Rechten. Aber dazu gehören auch Katholiken, dazu gehören ferner andere protestantische Kirchen, sogar Mormonen und die Vereinigungskirche. Schon mal von der Vereinigungskirche gehört? Unification Church, San Myung Moon, Südkoreaner, die Moon-Kirche. Ja, steht übrigens der Familie Bush sehr nahe und die mischen auch voll mit bei der religiösen Rechten. Die wollen also auch einen Gottesstaat. Dazu kommen wir noch. Die einen Faktoren, was bringt diese Leute zusammen? Es sind die sogenannten Familienwerte. Wenn wir da in die Tiefe gehen würden, dann würdet ihr auch euch wundern, wie können gewisse Dinge als Familienwerte bezeichnet werden, wie zum Beispiel keine Krankenversicherung, sie sind gegen Krankenversicherung, gegen die Arbeitssicherheit, für die Großindustrie, gegen den Arbeiter und so weiter. Also ja, lieber das Geld den Reichen geben, denn die Armen können sowieso nicht damit umgehen. Die können dann Jobs schaffen und die können die Armen bei der Hand nehmen. Ja, und die Kranken, die haben sowieso Schuld daran. Also es ist eine ganz eigenartige Auflistung von Prinzipien und Zielen und Werten, die für meine Begriffe nicht unbedingt als Familienwerte zu bezeichnen sind. Ferner ist es der Kampf gegen den weltlichen Humanismus und Liberalismus. Das heißt, in machiavellistischer Tradition hat man sehr schön sich einen Feind gesucht innerhalb des Landes, denn das eint. Wenn man einen gemeinsamen Feind hat, das hat Hitler schon gewusst, dann ist es leichter, das Volk zusammenzuschmieden. Das machen die religiösen Rechten ebenso. Das Ganze ging Mitte der 70er Jahre schon los. Ja, also zurück zu der Frage ganz am Anfang, ging das erst durch den 11. September los? Nein, es ging schon vor 30 Jahren los. Und wir durch die Ereignisse vom 11. September ist dieser Entwicklung lediglich der Turbo aufgesetzt worden. Die Initiatoren der religiösen Rechten. Hier sind vor allem vier Personen zu nennen. Ich lasse sie mal so kurz durchlaufen. Ich stelle sie im Einzelnen kurz vor. Da haben wir also einmal den Paul Weyrich. Wir würden als deutschsprachige Paul Weyrich sagen. Hört sich an wie ein Schweizer Name oder ein deutscher Name, aber ich weiß nicht, ob wir stolz darauf sein sollten. Dieser Mann gilt in konservativ-politischen Kreisen in Amerika als der einflussreichste Politiker Amerikas. Der einflussreichste Politiker Amerikas. Er ist ein großer Stratege, ein Erzkatholik, der hinter der Gründung vieler sogenannter protestantischer Basisbewegungen und Institutionen und Organisationen steht. Der Mann sitzt seit 5 Jahren im Rollstuhl, seit einem Jahr sind ihm beide Beine abgenommen, sicherlich ein bedauernswertes Schicksal, aber er ist ein genialer Stratege, der sehr viel Verantwortung für das trägt, was heute in Amerika auf der Seite der religiösen Rechte oder in der Politik allgemein geschieht. Wir haben dann als nächstes Jerry Falwell, ein traditionell eigentlich ein Baptist, der aber heute mehr Charismatiker ist als Baptist, aus Virginia, Fernsehprediger mit einer Gefolgschaft von einigen zig Millionen. Wir haben nachher ein paar sehr interessante Zitate von ihm. Dann haben wir Pat Robertson. Auch er ist bekannt, also der Jerry Falwell hat die Moral Majority, die moralische Mehrheit ins Leben gerufen, eine basispolitische Bewegung, die Christen politisiert hat. Pat Robertson hat praktisch nach 10 Jahren eine ähnliche Organisation gegründet, und zwar die Christian Coalition, die noch extremer die Verhältnisse in Amerika umgewandelt hat. Er ist der Sohn eines Senators, war selbst Präsidentschaftskandidat 1988, ist gescheitert und wurde ebenfalls von dem Paul Weyrich, den ich zuerst zeigte, angestoßen, um eine politische Basisbewegung ins Leben zu rufen. Wir werden gleich noch mehr über ihn hören. Dann haben wir Tim LaHaye. Tim LaHaye, schon mal Tim LaHaye gehört? Wer von euch kennt den Namen Tim LaHaye? Okay. Tim LaHaye, ebenfalls ein Pastor und Politagitator, nach den Meinungsumfragen unter den evangelikalen Christen in Amerika wird er als der einflussreichste Christ der letzten 25 Jahre betrachtet. Der einflussreichste Christ in Amerika der letzten 25 Jahre. Wer ist an Nummer 2? George W. Bush. Und dann Nummer 3, Billy Graham. Ja, ich würde auch meine Stirn in Falten legen an der Stelle. Warum ist der Mann so einflussreich? Er hat in den letzten 10 Jahren 19 Romane geschrieben über das Ende der Welt, angeblich basierend auf der Offenbarung des Johannes. Tatsächlich gehören sie aber eher, ja, ich würde sagen, in den Bereich Science Fiction. Sie haben nicht viel mit der Bibel zu tun, aber wenn man heute einen durchschnittlichen Evangelikalen fragt, wie die Welt zu Ende gehen wird, und 50 Millionen in Amerika glauben, dass die Welt unmittelbar vor ihrem Ende steht, dann würden sie nicht die Offenbarung oder das Buch Daniel zitieren, obwohl sie auch dort die gleichen Texte studieren wie wir. Sie würden Tim LaHaye und seine Gedankenwelt studieren. Und viele der politischen Entscheidungen eines George Bush, wenn man die Bücher von Tim LaHaye kennt, dann weiß man, woher George Bush manche Formulierung und manche politische Entscheidung hat. Das ist hochinteressant. Also das ist eine meiner Thesen in meinem Buch, dass ich sage, wenn wir die Politik Amerikas verstehen wollen und wenn wir wissen wollen, wohin die Reise geht, dann müssen wir Tim LaHaye lesen. Dann müssen wir uns mit der Vorstellung über Israel beschäftigen. Dann müssen wir zum Beispiel wissen, dass, wer ist der Antichrist? Ich meine, das wechselt ständig, aber viele Fundamentalisten glauben, dass der Antichrist entweder Bill Gates ist oder der Generalsekretär der Vereinten Nationen oder ständig gibt es da jemand anders, der da Kandidat ist. Also der Mann hat einen enormen Einfluss und wir müssen uns mit seiner Theologie und seinen Romanfantasien beschäftigen, um Amerika zu verstehen und um ein wenig in die Zukunft zu sehen. Okay, ich habe ein paar schöne Zitate. Jerry Falwell über die Terroranschläge vom 11. September. Da hat er gesagt, zwei Tage nach dem 11. September, die Abtreibungsbefürworter tragen einen Teil der Schuld dafür, denn Gott lässt seiner nicht spotten. Und wenn wir 40 Millionen Babys vernichten, verärgern wir Gott. Ich glaube wirklich, dass die Heiden und die Abtreibungsbefürworter und die Feministinnen und die Schwulen und die Lesben, die aktiv daran arbeiten, dies zu einem alternativen Lebensstil zu machen, die ACLU, das ist eine Bürgerrechtsbewegung, die People for the American Way, desgleichen, all jene, die versucht haben, Amerika zu säkularisieren, ich zeige mit dem Finger in ihr Gesicht und sage, ihr habt dazu beigetragen, dass dies geschehen ist. Und zugeschaltet war übrigens Pat Robertson, das war eine Fernsehsendung, und der hat dem zugestimmt. Seht ihr, was darin impliziert ist? Das heißt doch erstens, Gott ist ein strafender Gott und wenn wir eine Katastrophe haben, dann ist die von Gott gekommen als ein Strafgericht. Das ist übrigens genau das Gegenteil von dem, was Ellen White schreibt im Großen Kampf, wo sie sagt, Satan wird mehr und mehr solche Sachen schicken. Ferner sagt er damit doch, wir sind zu tolerant. Ja, wir müssen wieder strenger werden, damit Gott uns wieder segnet und beschützt. Das heißt, hier zeichnet sich die Suche nach Sündenböcken ab. Und meine These ist, wenn wir noch ein paar Megakatastrophen in Amerika haben, dann geht es weiter in diese Richtung. Dann wird weiter nach Sündenböcken gesucht. Wir sind zu liberal, zu tolerant, zu offen geworden. Wir müssen die Daumenschrauben wieder ein bisschen mehr anziehen. Pat Robertson zum Thema Toleranz. Das ist auch ein Klassiker. Es heißt, dass man nett sein soll gegenüber den Episkopalen und den Presbyterianern und den Methodisten und diesen und jenen. Unsinn! Ich muss doch nicht nett sein gegenüber dem Geist des Antichristen. Das ist nicht nur irgendein Spinner. Das ist ein Spinner, der einige zig Millionen Anhänger hat. Seine Fernsehgemeinde, das ist ein überaus einflussreicher Mann. Auf den hört ein bedeutender Prozentsatz Amerikas. Was ist geschehen mit der einstmals sprichwörtlichen Toleranz Amerikas? Der Volksglaube. Ich bin der Meinung, dass wenn wir politische Phänomene in Amerika betrachten, dann ist es nicht so wichtig zu fragen, was steht in den Textbüchern der Theologen in den Seminaren oder was wird von der Kanzel gepredigt, sondern was ist in den Köpfen der Menschen drin, der Volksglaube. Also da gibt es eine sehr, sehr schöne Geschichte. Also der faschistische Superheld, der Theologe Robert Jewett, Amerikaner, übrigens im Moment seit 5 Jahren Gastprofessor in Heidelberg. Ich hatte die Gelegenheit, mit ihm vor 1,5 Wochen ein Live-Radio-Interview zu machen bei der Stimme der Hoffnung. Ein liebenswürdiger Professor, der an vielen Stellen wirklich biblisch und adventistisch denkt und argumentiert. Der hat ein paar Bücher geschrieben über den Mythos des amerikanischen Superhelden. Alleine das ist ein abendfüllendes Thema. Ich will es nur ganz kurz anreißen. Wenn ihr die typische Geschichte des Superhelden nehmt, also ob das jetzt der Sheriff ist, ob es Superman ist, ob es Batman, Spider-Man, das Phantom oder Captain America ist oder auch dann nachher in den Filmen John Wayne oder Sylvester Stallone, Rambo oder wie sie alle heißen, Mel Gibson, Steven Seagal und so weiter. Ihr kennt diese Actionfilme. Da ist eine zugrunde liegende Geschichte. Eine perfekte Welt. Das Böse dringt ein. Diese perfekte Welt, diese paradiesische Gemeinschaft kann sich selbst nicht des Bösen erwehren. Die demokratischen Institutionen versagen, also Polizei, Gerichte und so weiter. Entweder aus Feigheit, Korruption oder Unfähigkeit. Und dann kommt der Superheld von außen rein. Einer, alleine, sehr maskulin, aber Single. Ja, Superman, Rambo und so weiter. Ne? Und mit unfehlbarem moralischem Durchblick, absoluter Menschenkenntnis und übernatürlichen Kräften löst er das Problem des Bösen, und zwar mit Gewalt. Und dann verschwindet er wieder. Gewissermaßen die Himmelfahrt. Ihr merkt schon, das ist ein religiöses Bild. Das ist die typische Superheldengeschichte. Aufweltlich. Das ist Jesus Christus, der Heiland. Nur der entscheidende Unterschied ist, Jesus arbeitet mit Liebe und Barmherzigkeit, mit Freiwilligkeit auf Seiten seiner Gesprächspartner. Er hat nie gesagt, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an und wenn du nicht aufmachst, trete ich dir die Tür ein, weil es letztlich zu deinem Besten ist, dass ich zu dir reinkomme und mit dir esse. Ihr versteht, was ich meine. Jesus war ein perfekter Gentleman und wenn er angeklopft hat und keiner hat hereingesagt, ist er weitergegangen. Und das tut er auch heute noch. Nur der Superheld macht das ganz anders. Der amerikanische Superheld, der arbeitet nicht mit Selbstaufopferung wie Jesus am Ende, sondern mit der Faust oder mit dem Revolver. Ja, der Sheriff, beispielhaft, typisch dafür. Das ist ein Beispiel, das ist weder geeignet als Vorbild für das Christentum noch für die Demokratie. Das ist ein faschistisches Modell. Ja? Ach, da muss ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Das ist also ein Leckerbissen. Nun kann man ja sagen, also diese Geschichte mit dem faschistischen Superheld, naja, das ist was für Kinder oder das ist, was hat das für eine Bedeutung? Dass das nicht nur so eine harmlose, abstruse Fantasiegeschichte ist, belegt folgendes Beispiel. Also ich habe mich amüsiert, als ich das las. Im Februar 2002, also kurz nachdem George Bush seinen Krieg gegen den Terror ausgerufen hatte, brachte der Spiegel, also das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel, eine Titelgeschichte. Irgendwann Anfang Februar 2002. Und da ging es um George Bush und seinen heiligen Kreuzzug oder seinen Krieg gegen das Böse oder so ähnlich. Und dann wurde auf dem Titelblatt sehr schön gezeigt, George Bush und seine Kernmannschaft. Hat das zufällig jemand gesehen, dieses Bild? Also da war George Bush, da war Cheney, da war Rumsfeld, da war Condoleezza Rice und dann war noch der Colin Powell dabei. Und die wurden alle mit ihren richtigen Gesichtern abgebildet. Nur die Körper waren die der amerikanischen Superhelden aus den Comicheften. Das heißt, der George Bush, der hatte dann so ein Stirnband da um und dann hatte er den Körper von Sylvester Stallone in Rambo und eine Maschinenpistole in der Hand und einen Munitionsgürtel darüber und der Rumsfeld stand daneben als Conan der Barbar mit einem bluttriefenden Schwert und so weiter und so weiter. So, also ein toller Titel. Und einige Wochen danach meldete sich der amerikanische Botschafter in Deutschland bei der Redaktion des Spiegel an. Und alle dachten, oh, jetzt gibt's eins auf den Deckel. Jetzt wegen Verunglimpfung eines Staatsoberhauptes oder so, dass da jetzt ein förmlicher Protest abgegeben wird. Weit gefehlt. Der kam um mitzuteilen, dass Mr. President sich geschmeichelt fühlt und er möchte doch bitte schön 33 Kopien des Titels in Postergröße mit nach Washington nehmen, weil alle Abgebildeten sich das ins Büro hängen wollen. Das heißt, ihr merkt, diese Vorstellung des faschistischen Superhelden, der losgelöst, befreit von den Zwängen einer Verfassung und an den demokratischen Institutionen vorbei, alleine und mit Gewalt die Probleme der Welt löst, das entspricht dem Ideal der amerikanischen Politik. Ist das nicht interessant? Ja, was zum Volksglauben ferner hinzugehört, ist das Konzept der geheimen Entrückung. Schon mal gehört? Immer populärer. Ja, und da werden gerne Geschichten erzählt, wie dann auf einmal der Pilot eines Flugzeugs bei der Landung oder so kurz davor entrückt wird und auf einmal in der dünnen Luft verschwindet. Also statt Wiederkunft Christi, Christus kommt nicht sichtbar, sondern die Menschen werden einfach nur entrückt. Ja, ich erinnere mich, ich war das erste Mal in den 70er Jahren in den USA für Forschungsarbeiten in Verbindung mit meiner Doktorarbeit. Ich lebte in Washington und da gab es, das war die Zeit der Stoßstangenaufkleber. Es gab viele interessante Stoßstangenaufkleber. Alleine darüber könnte man den ganzen Abend erzählen, was Leute so mitteilen wollen. Aber nur das eine, da gab es zum Beispiel einen Stoßstangenaufkleber, der war ernst gemeint, das war jetzt kein Witz. Da stand drauf, wenn Sie dieses Auto auf der Autobahn führerlos fahren sehen, dann bin ich entrückt worden. Ja, also das ist ein Teil und das Glauben, also das Glauben, 100 Millionen Amerikaner glauben, dass das passieren wird. Dann natürlich Israel, Weltende und Prophetie, eine Vorstellung, dass Israel eine besondere Rolle am Ende spielen wird und dass bestimmte prophetische Aussagen, die wir, ich meine richtigerweise, nicht nur auf das leibliche Israel, sondern auch auf das Israel Gottes, das heißt die Christenheit, beziehen, werden buchstäblich ausgelegt und dadurch kommen ganz kuriose Auslegungsvarianten zustande. Einmal gerettet, für immer gerettet. Eine gefährliche Theologie, wenn ich glaube, dass ich nach meiner Wiedergeburt und Bekehrung nicht mehr aus der Gnade fallen kann, nicht mehr verloren gehen kann, dann kann ich jedes Verbrechen begehen und mir ist der Himmel garantiert. Ja, es gab ein Buch, ein Roman, 1824, glaube ich, geschrieben, 1970 nochmal neu aufgelegt, da hat der Autor einen Mann beschrieben, der hat also diesen Gedanken eigentlich ad absurdum geführt, ins Extreme hineingeführt. Der hat nämlich gesagt, okay, da ist jemand, der kam zur Überzeugung, dass er von Anfang an zur Erlösung auserwählt wurde, dass ihm also niemals und unter keinen Umständen das ewige Leben wieder weggenommen werden könnte. Und der wurde dann zu einem Profikiller im Auftrag der Kirche. Ja, also das ist eine gefährliche Theologie, denn so kann man alles rechtfertigen, alles. Ich kann jede Schweinerei begehen und muss mir keine Sorgen machen, dass ich deshalb nicht gerettet werde. Ja, das Konzept der Hölle. 77% aller Amerikaner und praktisch alle Evangelikalen glauben, dass Gott die Ungläubigen am Ende der Zeit an einen sehr, sehr, sehr heißen Ort steckt, genannt Hölle, und dass er dann dafür sorgen wird, mit seiner Allmacht, mit seiner wunderwirkenden, lebensspendenden Allmacht, dass die Menschen nicht gleich umkommen, was normalerweise der Fall wäre an einem so heißen Ort, sondern er hält sie künstlich am Leben, damit sie ein Maximum an Schmerzen erleiden. Und das nicht nur für ein, zwei Stunden oder so, sondern für immer und ewig und ewig und damit noch nicht genug. Das Ganze findet dann auch noch statt in Sichtweise der Erlösten im Paradies. Also ich habe da tolle Zitate in meinem Buch gefunden, wo Prediger darüber ausführlich gesprochen haben, wie man sich das vorstellen muss. Und die Schmerzen, die man hier maximal erleben kann, sind verglichen mit den Höllenschmerzen wie ein Flohbiss. Zitat. Ja, und ich stelle mir das so vor, also ich gehöre zu den Erlösten, ich bin im Paradies und wenn der Wind so richtig steht, dann höre ich hin und wieder die Schreie aus der Hölle zu mir rüberkommen und dann sage, war das nicht eben meine Mutter? Ich kenne doch ihre Stimme. Das muss bestimmt meine Mutter gewesen sein aus der Hölle. Ach, wie schön ist es, erlöst zu sein. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn es stimmt, dass ich so werde wie der Gott, den ich verehre, und das glauben wir ja im positiven Sinne, wenn wir Christus verehren, ihm nachfolgen, ihm nacheifern, sein Leben mehr und mehr zu unserem Leben machen, das heißt ebenso liebevoll und barmherzig und langmütig und freundlich sind, dann gilt das doch auch für den Foltergott. Wenn ich den größten Folterer aller Zeiten verehre, wie werde ich dann? Versteht ihr, was ich meine, wie ich den Zusammenhang herstelle? Und ich glaube, das ist die Antwort auf die Frage, wie verträgt sich das mit der Heiligkeit des Lebens bei der Abtreibungsfrage? Aber dann, ich kann gar nicht abwarten, noch mehr Menschen auf den elektrischen Stuhl zu schicken. Das kann ich doch nur, wenn ich an einen Foltergott glaube. Wenn ich glaube, dass ich diesen grausamen Gott ein wenig unter die Arme greifen muss und schon mal das Gericht so ein bisschen vorziehen. Ja, und vielleicht ist er auch ein bisschen lasch geworden und ich muss ein bisschen strenger sein als Gott. Das ist meiner Ansicht nach ein Grund dafür, für vieles, was wir gleich noch sehen werden. Okay, ich war dann mal in der Hölle und habe eine Aufnahme gemacht. Der Volksglaube, nochmal weiter, Millennialismus und Dominionismus. Ja, das ist eine politische Philosophie, die erst in den letzten anderthalb Jahren immer mehr an Zulauf gewinnt. Also Millennialismus, da geht es um die 1000 Jahre. Auch wir glauben, dass es 1000 Jahre geben wird. Allerdings glauben wir, dass die im himmlischen Jerusalem stattfinden, nach der Wiederkunft Christi. So sagt es die Bibel. Aber es gibt in Amerika eigentlich unter den Evangelikalen zwei Gruppen. Die einen glauben, dass Christus vor den 1000 Jahren wiederkommt. Aber die 1000 Jahre finden hier auf der Erde statt, in einem politischen Reich, in dem Christus herrscht mit den Gläubigen. Und die anderen glauben, dass Christus am Ende der 1000 Jahre wiederkommt. Das heißt, dass sie, die Christen, aufgerufen sind, dieses 1000-jährige Reich selbst zu schaffen. Die Welt Christus zu Füßen zu legen. Und da kommen wir zum Dominionismus. Ja, das geht also abgeleitet von Herrschaftstheologie oder Herrschaftslehre. Geht zurück auf 1. Mose, wo Gott gesagt hat zu Adam, und ich gebe dir Herrschaft über die Schöpfung. Und diesen Text nehmen sie und sagen, das heißt, dass wir Christen auch über alle Menschen herrschen sollen und über alle Institutionen und über alle Länder. Das ist damit gemeint. Sie wollen die Welt für Christus beherrschen. Ja, und wenn man dann an einen Foltergott glaubt, dann gnade uns Gott. Pat Robertson über christliche Herrschaft. Also hier haben wir einen der großen Vordenker. Was sagt er dazu? Es ist eindeutig, was Gott sagt. Ich habe dem Menschen die Herrschaft über die Erde gegeben, aber er hat sie verloren. Jetzt möchte ich reife Söhne und Töchter, die in meinem Namen Herrschaft ausüben über die Erde und die Satan, die Unfolgsamen und die Rebellischen unterwerfen. Nimm meine Welt denen weg, die sie ausbeuten und missbrauchen. Herrscht, wie ich herrschen würde. Das heißt, er legt also diese Worte Gott in den Mund. Und ich habe also diese beiden Begriffe, die Unfolgsamen und die Rebellischen, kursiv gestellt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich in diese Gruppe fallen würde, wenn ich mir diese Form des Christentums dort ansehe, dass ich da nicht mitmachen würde. Und ich glaube, dass so man, ja, jetzt möchte ich reife Söhne und Töchter, das heißt evangelikale Fundamentalisten, die in meinem Namen Herrschaft ausüben über die Erde und die Satan, die Unfolgsamen und die Rebellischen unterwerfen. Ja, wir sind doch die Rebellischen, wir machen doch nicht mit. Sonntagsfeier machen wir doch nicht mit. Wir sind rebellisch, wir müssen unterworfen werden. Dahin geht die Reise. George Grant über christliche Herrschaft. Christen haben die heilige Verantwortung, das Land für Jesus Christus zu beanspruchen. Es geht uns jedoch um Herrschaft, nicht um eine Stimme, nicht nur um Einfluss, die Eroberung der Welt. Das ist es, wozu Christus uns den Auftrag gegeben hat. Wir müssen die Welt mit der Macht des Evangeliums gewinnen. Daher besteht der Hauptzweck christlicher Politik in der Eroberung des Landes, der Eroberung von Menschen, Familien, Institutionen, Verwaltungen, Gerichten und Regierungen für das Reich Christi. Nur das Reich Christi ist hier zu einem irdischen Reich geworden, zu einem politischen Reich und nicht zu einem himmlischen Reich. Hier gelten nicht mehr die Prinzipien, die bei Jesus Christus galten, sondern eher die, die im Alten Testament oder auch im Fundamentalismus des Islam auftauchen, interessanterweise. John F. Sugg über den Dominionismus. Herrschaftstheologen predigten, dass es die Aufgabe der Christen sei, die Welt zu erobern und ihr eine biblische Herrschaft aufzuzwingen. Hier haben wir wieder Zwang. Christus würde nicht wiederkommen, bis nicht die Kirche die Herrschaft über alle Regierungen und Einrichtungen der Welt übernommen hätte. Das ist deutlich. Von Demokratie zu Theokratie. Was ist bereits geschehen? Wie hat man das gemacht? Also von 1979 bis 1990 hat die Moral Majority, das ist also diese politische Basisbewegung von politisch ausgebildeten Evangelikalen unter der Leitung von Jerry Falwell, die haben den Anfang gemacht. Dann kam anschließend von 1989 bis 2001 die Christian Coalition unter Pat Robertson. Die haben zum Teil mit Nazi-Methoden von unten her die Macht übernommen. Ich werde es gleich nochmal ausführen. James Dobson, einige von euch kennen den, Dr. James Dobson, Kinderpsychologe, der hat eine Organisation mit 1300 Mitarbeitern, sendet jeden Monat 10.000 Broschüren raus. Und wenn er irgendein kontroverses Thema im Radio erwähnt, dann werden am nächsten Tag, wenn er es so will, Lastwagen voll Briefe beim Weißen Haus abgeladen. Und der Präsident knickt unter diesem Ansturm der öffentlichen Meinung ein. Katholische Kräfte hinter den Kulissen. Hochinteressant, wie diese ganze protestantische Bewegung im Grunde genommen zurückgeht auf die katholischen Bischöfe in Amerika und einen Jesuiten namens Virgil Bloom. Der hat nämlich den Plan dafür entwickelt, hat gesagt, eine Bewegung, die das Land wieder unter die Kontrolle, die konservative Kontrolle der katholischen Mächte bringen soll, muss protestantisch aussehen. Sie darf nicht katholisch aussehen. Und genauso hat denn der Paul Weyrich dafür gesorgt, dass er für seine Ziele sich immer protestantische Führer gesucht hat. Dann Council for National Policy, ein Geheimbund, der 1981 gegründet wurde. Da sitzen alle Personen drin, die Rang und Namen haben im konservativen Christentum und in der konservativen Politik Amerikas. Alle, ohne Ausnahme. Das ist ein Geheimbund, das wird nicht veröffentlicht, wann die sich treffen, wie man da reinkommt, was die Ergebnisse sind und so weiter. Die haben aber die Macht im Lande. Die entscheiden. Das heißt, es ist weder demokratisch gewählt, noch transparent gegenüber der Öffentlichkeit und den Medien. Die Ziele der religiösen Rechten. Sie wollen einen Kulturwandel. Sie wollen Herrschaft über Amerika. Sie wollen die alttestamentlichen Gesetze wieder einführen. Unter anderem Todesstrafe durch Steinigung. Sie wollen die Welt für Christus beherrschen. Wobei ich für Christus für eine Farce halte. Das kann man auch rausnehmen. Paul Weyrich über die Ziele der religiösen Rechten. Wir sind anders als frühere Generationen von Konservativen. Wir arbeiten nicht mehr daran, den Status quo zu erhalten. Wir sind Radikale, die darauf hinarbeiten, die gegenwärtige Machtstruktur dieses Landes umzustürzen. Normalerweise würde der Verfassungsschutz an die Tür klopfen, wenn jemand solche Aussagen macht. Er will einen Umsturz. Und das ist nicht nur eine naive Rhetorik oder Polemik. Das ist sehr ernst gemeint. Und da wir wissen, von wem es kommt, muss man das auch sehr ernst nehmen. Immerhin nach Ansicht der Konservativen in Amerika, der einflussreichste Politiker Amerikas. Erich Heubeck, wieder so ein Deutschsprachiger, also jedenfalls mit deutschen Wurzeln, Hubeck wahrscheinlich, das ist Paul Weyrich Ghostwriter. Das heißt, der schreibt für ihn über die Ziele der religiösen Rechten. Wir wollen die bestehenden Institutionen nicht reformieren. Wir wollen sie nur schwächen und letztendlich zerstören. Kann man es deutlicher sagen? Amerika wird systematisch verändert. Wir haben das noch nicht begriffen. Wir werden es aber mehr und mehr sehen. Antonin Scalia, er ist ein Richter am obersten Gericht über die Todesstrafe. Auch das ist bezeichnend. Es scheint mir in der Tat so zu sein, dass ein Land desto eher die Todesstrafe als moralisch betrachtet, je christlicher es ist. Interessant, ne? Die Methoden der religiösen Rechten, wie sind sie an die Macht gekommen? Ja, Nazi-Methoden im Parlament und in den Wahlprozessen. Also, als der Pat Robertson gescheitert war als Präsidentschaftskandidat, übrigens deshalb, weil er seine Rolle im Koreakrieg maßlos und prahlerisch übertrieben hatte. Er hatte sich als Kriegsheld hinstellen wollen, um Wählerstimmen zu gewinnen. Tatsächlich war er aber nur verantwortlich für die, ja, ich würde mal sagen, die alkohollogistische Versorgung eines Offiziersclubs in Japan. Und das ist nicht unbedingt die Tätigkeit eines Ledernackens. Ja, nochmal zurück. Nazi-Methoden. Also, wie sieht das aus? Zum Beispiel, und das ist jetzt, das kann man nachlesen in den Trainingshandbüchern und das kann man prüfen an der Art und Weise, wie sie es tatsächlich gemacht haben. Sie sind statt in die große Politik in Washington, sind sie an der Basis eingestiegen und haben gesagt, wir werden das politische System von unten aufrollen. Und so haben sie in den damals 110.000 evangelikalen Gemeinden Personen rekrutiert, die bereit waren, in die Politik zu gehen mit einer religiösen Agenda. Und dann sind diese Leute dann Mitglieder der Republikanischen Partei geworden, weil sie die nämlich als Vehikel für den Weg an die Macht gewählt haben, sind in die Parteisitzung gegangen, sie sind in die Gemeinderatsversammlung gegangen, also auf der untersten Ebene, wo man um Umgehungsstraßen und Schulneubauten und Wasserversorgung und solche Themen sprach. Und wenn sie merkten, dass sie sich nicht durchsetzen konnten und nicht selbst in die Positionen der Macht hineingewählt werden konnten, dann haben sie x-beliebige Themen zum Anlass genommen, um die Diskussion im Parlament in diesen Gruppen auszudehnen bis zum Gehtnichtmehr. Also einfach nur, um Zeit zu verschwenden. Das heißt, diese Versammlungen gingen dann über Mitternacht hinaus, 1 Uhr, 2 Uhr nachts. Und was haben die vernünftigen Leute gemacht? Die haben gesagt, naja, also so einen Quatsch höre ich mir nicht mehr an. Ich gehe nach Hause, ich muss morgen wieder aufstehen. Ja, das ist ja ein Zirkus hier. Und wenn sie dann merkten, die Evangelikalen, dass sie in der Mehrheit waren, dann haben sie die Tagesordnung geändert und haben sich gegenseitig in Positionen der Macht hineingewählt. Das ist Methode, das nenne ich eine Nazi-Methode. Und so haben sie es auf breitester Ebene überall im Lande gemacht. Ja, mit ihren Agitatoren aus den 110.000 evangelikalen Gemeinden. Verräterisch ist die Militanz in Sprache und Begriffen. Ich habe da ein Zitat, das ich gleich bringen werde. Geheimmethoden und verdeckte Operationen. Die Wahrheit hat nichts zu verbergen. Gott arbeitet nicht mit verdeckten Methoden. Mit offenem Visier legt die Beweisstücke auf den Tisch. Das ist nicht die christliche Methode, das ist auch keine demokratische Methode. Wie gesagt, die Republikanische Partei diente als Vehikel und der Zweck heiligt die Mittel als ein Leitmotiv der Politik. Ich kann machen, was ich will, jede Schweinerei ist okay, solange es einem guten Zweck dient, solange es dient, an die Macht zu kommen. Zwang durch die Faith-Based Initiatives, also die glaubensbasierten Initiativen. Das heißt, es ist heute so, dass Steuermilliarden, die eigentlich früher über staatliche Institutionen kanalisiert wurden, um den Ärmsten der Gesellschaft zu helfen, also zum Beispiel einer Mutter mit einem kleinen Kind ohne Vater, die keinen Job hat, ja, die muss jetzt zu einer Kirche gehen, weil diese Steuermilliarden über die Kirchen geleitet werden. Und ob sie jetzt gläubig ist oder nicht, sie muss sich dort dem Versuch der Bekehrung aussetzen. Und wenn sie nicht zu den religiösen Veranstaltungen geht, dann droht ihr Liebesentzug und möglicherweise mehr. Das heißt, hier wird Druck gemacht, um das Land zu christianisieren im Sinne der evangelikalen Fundamentalisten. Pat Robertson über Außenpolitik und seinen Respekt für das Leben von Präsident Hugo Chavez, den Präsidenten, den demokratisch Präsidenten, gewählten Präsidenten von Venezuela. Ich weiß nicht, was ich von dieser Doktrin der gezielten Tötungen halten soll. Aber wenn er meint, wir versuchen ihn zu erschießen, dann meine ich, dass wir das wirklich auch tun sollten. Das ist viel billiger, als einen Krieg anzufangen. Da spricht ein Diener Gottes. Interessant, nicht? Was war noch mit, du sollst nicht töten? Zählt nicht mehr. Jerry Falwell auf dem Cover eines Videos, oh, das ist was Besonderes hier, über Bill Clinton. Zum ersten Mal auf Video eine Dokumentation, die Namen und Gesichter der Schlüsselpersonen, die Clinton benutzt hat, um seine Macht aufzubauen. Ebenso jener Personen, die ihm in die Quere kamen und ihren Job, ihren Ruf, ihre Tugend und ihr Leben verloren haben, Ausrufezeichen. Von Millionen, die in Arkansas im Drogenschmuggel verdient wurden, bis zur Geldwäsche, von Vince Fosters Selbstmord in Anführungsstrichen, bis zur Ermordung des Privatdetektivs Jerry Parks nach Mafia-Manier. Das war zu einer Zeit, als Bill Clinton Präsident war. Jerry Falwell bezichtigt Clinton des Mordes, der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, der Geldwäsche und so weiter. Und es kommt noch schlimmer. In dem Video wird unter anderem ein Journalist, ein angeblicher Journalist interviewt. Der sitzt hinter Milchglas, so angeleuchtet, dass man ihn nicht erkennen kann, weil der Angst hat um sein Leben, dass Clinton oder seine Leute ihn sonst umbringen würden. Und der erzählt alle möglichen Grausamkeiten und kriminellen Machenschaften über Bill Clinton. Peinlich war nur, dass hinterher herauskam, dass es sich nicht um einen Journalisten handelte, sondern um den Produzenten des Videos, der von Jerry Falwell dazu überredet worden war, solche Sachen zu erzählen. Die hatte Jerry Falwell sich ausgedacht. Alles Lüge, alles Betrug und das alles im Namen Gottes und der Ziele der religiösen Rechten. Ja, Weyrichs Idee vom Kulturkampf. Okay, das ist jetzt eine Zusammenfassung von einer Journalistin, die sagt, Unwahrheiten sind nicht nur zu tolerieren, sie sind notwendig. Es ist nötig, sich unter dem Mantel der Tugendhaftigkeit darzustellen, während alle Gegner und ihre Ideen als böse hingestellt werden. Auch nicht unbedingt die feine Art der Demokratie. Die völlige Zerstörung jedes Gegners muss durch unerbittliche persönliche Attacken erreicht werden. Die Schaffung des Anscheins überwältigender Macht und Brutalität ist nötig, um den Willen des Gegners zu jeder Gegenwehr zu zerstören. Also wer sich ein bisschen auskennt, das ist nicht Demokratie, das ist Faschismus. Stimmt's? Faschismus, kennt sich jemand aus? Faschismus. Hitlers Mein Kampf und William L. Shirers The Rise and Fall of the Third Reich, Aufstieg und Fall des Dritten Reichs, sind nützliche Lehrbücher für das Führungstraining. Die politische Agenda der religiösen Rechten Prostitution christlicher Werte um der Macht willen, um die typischen Wähler der Republikaner zu behalten, obwohl jetzt ja eigentlich die Republikanische Partei zu einer Art Sekte geworden ist, muss man Kompromisse eingehen, muss man auf ihre Position eingehen. Das heißt, es ist denen völlig egal, ob das mit der Bibel übereinstimmt oder mit ihrem Gewissen, Hauptsache Macht. Familienwerte gegen Abtreibung, für die Ehe, gegen Homosexualität, für den Kreationismus, Aufhebung der Trennung von Staat und Kirche, Aufhebung von Frauenrechten. Übrigens, die Frau muss zurück zu den drei Ks, Küche, Kind und Kirche. Und alles ist verboten, was mit Abtreibung oder Verhütung zu tun hat. Auch jede Form von mechanischer oder chemischer Verhütung, solange sie auf Seiten der Frau stattfindet. Was aber erlaubt ist, ist Viagra für den Mann. Interessant. Uneingeschränkter Waffenbesitz, Ausweitung der Todesstrafe. Also, wenn die Waffenlobby in Amerika irgendwo eine Demonstration, eine Straßendemonstration organisiert, dann kann sie sich auf dieselben Leute aus den fundamentalistischen Kirchen stützen. Die machen das. Interessant, wie das Thema Gewalt und Religion in Amerika miteinander verheiratet ist. Die Todesstrafe, allein in den anderthalb Jahren, die ich jetzt an diesem Thema recherchiert habe, ja, hat sich die Liste der todeswürdigen Verbrechen verlängert. Also, erst waren es nur so ein ganz paar am ganz extremen rechten Rand, die gesagt haben, wir wollen die Todesstrafe auch für Abtreibung und für Ehebruch und für Homosexualität. Inzwischen ist diese Liste länger geworden. Jetzt will man auch die Todesstrafe für Gotteslästerung und für religiöse Irrlehre. Es ist noch kein Gesetz, versteht mich nicht falsch. Das sind Forderungen, die aber Zulauf bekommen. Und da frage ich mich natürlich, wer bestimmt, was religiöse Irrlehre ist? Also, ich würde mal sagen, der Sabbat ist garantiert nicht koscher für diese Leute. Gegen Umweltschutz und Arbeitssicherheit. Wie passt das in die christliche Agenda rein? Für ein starkes Militär, für eine aggressive Außenpolitik, gegen internationale Einrichtungen, wie zum Beispiel die Vereinten Nationen oder auch das Gericht in Den Haag. Gegen Kranken- und Rentenversicherung und gegen eine Hilfe für Arme. Jerry Falwell über AIDS und den Charakter Gottes. AIDS ist der Zorn eines gerechten Gottes für die Homosexuellen. AIDS ist nicht nur die Strafe eines gerechten Gottes für die Homosexuellen, sondern Gottes Strafe für die Gesellschaft, die Homosexuelle toleriert. Ihr merkt, wie hier die Daumenschrauben angesetzt werden. Die Gesellschaft ist zu tolerant. Wir verlieren den Segen und Schutz Gottes. Wir müssen strenger werden im Sinne des Foltergottes. Jerry Falwell über Ex-Präsident Jimmy Carter. Übrigens, der hat ein sehr gutes Buch geschrieben, das auch ins Deutsche übersetzt wurde, von dem gleichen Verlag, dem Zürcher Verlag, Pendo Verlag, über unsere verratenen Werte oder so ähnlich. Ist auch sehr lebenswert. Ich habe den größten Respekt vor Jimmy Carter, der sich wirklich als ein Christ erweist und der sich meilenweit entfernt von den Fundamentalisten. Obwohl er Baptist ist, der Jimmy Carter ist Baptist, praktizierender Baptist, ein ernster Christ. Aber er hat nichts am Hut mit dem, was seine Glaubensbrüder machen. Was sagt zum Beispiel Jerry Falwell? Er spricht über Jimmy Carter, seine Botschaft von Frieden und Aussöhnung. Er spricht über den Mittleren Osten. Unter fast allen Umständen verträgt sich einfach nicht mit den christlichen Lehren, wie ich sie auslege. Diese Geschichte mit auch die andere Wange hinhalten mag ja schön und gut sein, aber sie ist nicht das, wofür Christus gekämpft hat und wofür er gestorben ist. Was wir tun müssen, ist die Schlacht zu den muslimischen Heiden zu tragen und ihnen zu tun, bevor sie es uns tun können. Ist das nicht eine Pervertierung der christlichen Botschaft? Ist das nicht Kriegstreiberei? Ist das nicht, wie nennt man es, Volksverhetzung? Was hat das noch mit dem Evangelium von Jesus Christus zu tun? Und das ist nicht irgendjemand. Das ist jemand mit einer großen Gefolgschaft. Bereits erreichte Ziele. Herrschaft über die Republikanische Partei. Eindeutig, die ist im Griff der religiösen Rechten. Herrschaft über den Kongress. Die Mehrheit im Kongress. Und die Leute werden ganz systematisch diszipliniert. Da wird regelmäßig Buch geführt über jede politische Entscheidung eines Kongressabgeordneten oder eines Senators. Und ihr Verhalten wird dann verglichen mit der politischen Agenda der religiösen Rechten. Das wird gedruckt und das wird vor der nächsten Wahl in die 125.000 Kirchen geschickt, sodass sie genau wissen, wen sie wieder wählen sollen und wen nicht. Auf diese Art und Weise weiß jeder Kongressabgeordnete, wenn ich nicht kusche, wenn ich nicht genau den Willen der religiösen Rechten tue, dann bin ich weg vom Fenster, dann werde ich beim nächsten Mal nicht wieder gewählt, wenn seine Wählerbasis aus der Republikanischen Partei kam. Herrschaft über den Senat. Sie haben die Mehrheit im Senat. Ich habe das in meinem Buchmanuskript verfolgt, wie Sie Jahr für Jahr hier Fortschritte gemacht haben und schließlich die Herrschaft gewonnen haben. Herrschaft über das oberste Gericht. Warum wollen die dann diese Herrschaft? Doch um die Gesetze und die Rechtsprechung zu ändern. Und das geht jetzt erst los. Wir haben erst die Spitze vom Eisberg gesehen. Herrschaft über das Weiße Haus. Die religiöse Rechte bestimmt eindeutig, wer Präsident wird und was der Präsident tun darf und was nicht. Einfluss auf das Rechtssystem. Einfluss auf die Medien. In immer größerem Maße werden die Medien gleichgeschaltet. Freiwillig. Über die Schiene des Patriotismus und der Zivilreligion. Ausblick und zu erwartende Entwicklungen. Ich glaube, wir müssen keine Propheten sein, um zu sagen, dass es weitere Katastrophen geben wird. Alle warten auf the big one, das große Erdbeben in San Francisco. Alle sagen, mit 100%iger Sicherheit kommt das, wir wissen nur nicht wann. Es werden sicherlich infolge der Erderwärmung oder was auch immer weitere Wirbelstürme, Flutkatastrophen kommen. Und das wird bedeuten, dass es einen weiteren Rechtsruck geben wird ins Lager der Fundamentalisten. Man wird Gott als den strafenden Gott sehen und man wird versuchen, einen Sündenbock zu finden, der dafür schuld ist. Das sind die Liberalen, die Homosexuellen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wenn auch die Adventisten damit aufgelistet werden, glaube ich. Das ist jetzt Spekulation, aber das zeichnet sich ab. Parlamentarische Mehrheiten der Rechten ändern Gesetze. Ja, das ist das Ziel. Sie wollen die Gesetze des Landes nach und nach verändern. So bringen sie den Kulturwandel herbei. Das oberste Gericht wird die Rechtsprechung verändern. In Amerika hat das oberste Gericht eine weitaus stärkere politische Bedeutung als in den Ländern Europas. Der charismatisch-spiritistische Einfluss wird wachsen. Das sieht man jetzt schon. Das geht rasant voran. Die Medien werden die Sache der Rechten propagieren. Die wollen Geld verdienen. Die sind abhängig von den Einschaltquoten. Und deshalb müssen sie das bringen, was die Leute sehen wollen. Also gibt es hier eine Verstärkung der öffentlichen Meinung. Das Bildungssystem wird bekehrt werden. Es gibt viele Kräfte und Stimmen, die sagen, wir wollen keine staatlichen Schulen mehr. Alle Schulen sollen nur noch kirchlich geführt werden. Entsprechend wird das Programm diktiert von den Kirchen. Die Bildung in Amerika wird sich mehr und mehr in den kirchlichen Bereich verlagern. Die Suche nach einem Sündenbock wird beginnen oder sich fortsetzen. Der Krieg gegen den Terrorismus steigert Amerikas Macht weltweit. Immer mehr Staaten wollen nicht auf die falsche Achse geraten, die Achse des Bösen. Also öffnen sie ihre Geheimarchive und sagen dem CIA ihre Mitarbeit zu. Sie wollen ja gegen den Terrorismus kämpfen. Und auf diese Art und Weise wird Amerika immer mehr Macht bekommen. Die UN wird durch eine Allianz der Demokratien ersetzt. Schon heute sind die Vereinten Nationen in Amerika ein Dorn im Auge, weil auch ein Schurkenstaat eine Stimme hat. Also wollen sie lieber eine Allianz der Demokratien und der Führung Amerikas schaffen. Ich weiß nicht, ob sie das verwirklichen werden, ob es bald kommt, aber das sind die Pläne, Ziele, Wünsche der religiösen Rechten heute. Hier ein wichtiges Zitat. Ein Journalist namens Nicolas Christoph über den Krieg gegen den Terrorismus. Und das ist etwas, was wir uns zu Gemüte führen sollten. Er sagt, es handelt sich hier, und er ist kein Adventist, es handelt sich hier mit Sicherheit um einen religiösen Krieg. Doch nicht um einen Krieg des Islam gegen Christentum und Judentum. Vielmehr geht es um einen Krieg des Fundamentalismus gegen jede Form des Glaubens, der es um Frieden und Freiheit geht. Und ich glaube, wenn wir in der Tradition Jesu Christi das Evangelium ernst nehmen, als Adventisten sind wir diejenigen, die für Freiheit stehen, für Toleranz. Ja, wir wollen Frieden. Wir machen nicht mit bei diesem Versuch, gewaltsam die Welt zu christianisieren. Die biblische Perspektive zum Schluss. Und ich sah ein ander Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte zwei Hörner gleich wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Als Adventisten glauben wir, dass in dieser Symbolsprache Amerika versteckt ist. Das lammähnliche Tier, das also wie das Christentum in Person daherkommt, redet wie ein Drache. Drache steht für Teufel, eine teuflische Politik. Und es übt alle Macht des ersten Tiers aus, vor ihm. Erste Tier, das war das Papsttum. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier. Da glauben wir, dass es diese religiöse Rechte ist, dass das Bild des Tieres. Und es ward ihm gegeben, dass es dem Bild des Tieres den Geist gab, dass das Tiersbild redete. Und ja, da sagen wir, das ist durch die parlamentarischen Prozesse, Gesetzgebung, Entscheidungen des Staates, dass alle, welche nicht das Tiersbild anbeteten, getötet würden. Das ist natürlich eine ganz normale Politik Amerikas, dass diejenigen, die anderer Meinung sind, inzwischen schnell mal getötet werden. Ob sie sich innerhalb oder außerhalb des Landes befinden, ist eigentlich sekundär. Aber da bleiben wir nicht stehen. Und alsdann werden sie sehen, des Menschen Sohn kommen in der Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Das Tragische an dem, was ich heute hier erzählt habe, und damit komme ich zum Ende, ist, dass hier an und für sich sogenannte gute Menschen gute Ziele haben. Sie wollen etwas für Christus tun. Sie wollen Menschen für den Glauben retten, für die Ewigkeit retten. Nur sie haben nicht kapiert, dass Jesus Christus meilenweit entfernt ist von diesen Methoden, von diesen Wertesystemen. Heute Morgen haben wir gesagt, Jesus sagt in der Bergpredigt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen. Ich glaube, er spricht von vielen, die dann sagen werden, haben wir nicht in deinem Namen dieses und jenes und das andere getan? Und er wird sagen, ich kenne euch nicht, ihr Gesetzlosen, ihr Gesetzesübertreter. Es ist tragisch, dass hier zig Millionen von Menschen glauben, sie tun das Richtige. Glauben, sie sind in einer engen Beziehung zu Christus. Und sie verwirklichen den Gottesstaat auf Erden als das Ideal, was Gott eigentlich will für uns Menschen. Aber sie sind ähnlich wie die katholische Kirche zur Zeit der Inquisition, die zig Millionen Menschen umgebracht hat. Religiös motiviert. Wir marschieren direkt zurück ins Mittelalter. Und ich fürchte, das läutet das Ende ein und wir sind kurz vor dem Ende. Das glauben wir auch. Nur das Ende wird anders kommen, als unsere evangelikal-fundamentalistischen Freunde es sehen. Und vielleicht noch ein Gedanke. Gott sagt zu uns, oder er sagt zu den Menschen in diesen Kirchen, im gefallenen Babylon, geht hinaus aus ihr, mein Volk. Das bedeutet, dass Gottes Volk noch in Babylon ist, in dem gefallenen Protestantismus. Das heißt, wir haben keinen Grund, arrogant oder lieblos, diesen Menschen gegenüber zu sein. Aber ich glaube, wir sollten sehr deutlich die Theologie, die Organisation und die Politik kritisieren. Es ist nicht leicht, das voneinander zu trennen, aber das müssen wir hinkriegen. Mit der Liebe Christi im Herzen, Gottes Volk, mein Volk, aus Babylon herausrufen. Da stehen wir heute. Danke für euer Interesse.